Ja, ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gestern Abend bei meinen Eltern gewesen, dann wollte ich noch mit ihnen Nachrichten angucken und dann war irgendwie irgendeine Fastnachtsveranstaltung, wie es singt und lacht. Und ich dachte mir ständig, das ist nicht lustig, das ist einfach nicht lustig. Ich glaube, das kann man denn nur in dieser Jahreszeit ertragen mit sehr viel Alkohol. Ansonsten kann man diese Beiträge nicht ertragen. Ja, auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass da mal ein Pärchen ist beim Arzt gewesen. Der Mann war schon über Jahre krank, echt schwer krank. Und der Arzt untersuchte ihn ganz gründlich. Und dann nahm er die Frau beiseite. Ohne dass der Mann mitbekommen hat, und er sagte der Arzt der Frau, also um ihren Mann steht's wirklich nicht gut. Ich sehe eigentlich nur eine Chance. Sie sollten ihrem Mann möglichst nicht widersprechen in der nächsten Zeit. Kochen Sie ihm das, was er gern isst. Falls er mit Ihnen intim werden möchte, verweigern Sie sich nicht. Und in dem Ganzen versuchen sie alles schön zu halten, denn sehe ich eine Chance, dass er vielleicht gesunden kann in seiner Seele und dann in seinem Körper. Und damit entließ er sie. Die zwei laufen von der Arztpraxis Richtung Auto. Der Mann fragt, und was sagte denn der Arzt? Dann sagt sie, es tut mir leid, du wirst sterben. Weil sie nicht bereit war, dem Ratschlag des Arztes nachzukommen. Ich gesagt, dann stirbst du lieber, bevor ich das mache. Es hat eine Charaktersache. Da geht es auf einmal drum, was bin ich bereit, auf jemanden zu geben. Und das zeigt auf eine überzogene Art und Weise, dass unser Charakter, unser Wesen Leben retten kann oder eben nicht. Und heute nachdem wir uns über viele Gottesdienste Gedanken über die Gaben des Geistes gemacht haben und die verschiedenen Gaben über die Kraftwirkung, Wunderheilung, letztes Mal über das Sprachengebet und wo ich auch vielleicht nachher noch die Gelegenheit geben möchte, wer hat vielleicht in der vergangenen Woche sich damit so nochmal ganz neu auseinandergesetzt oder hat es vielleicht sogar geschenkt bekommen oder sogar noch viel mehr praktiziert wie vorher, dann gibt es nachher noch die Gelegenheit. Ansonsten wollen wir uns jetzt auf eine andere Seite begeben. Und zwar weg von den Gnadengaben des Geistes hin zu der Frucht des Geistes. Manchmal auch etwas missverständlich ausgedrückt als die Früchte des Geistes. Aber es ist eigentlich so, dass alles zusammen, dieser Begriffe, dieser Eigenschaften, alles zusammen eigentlich eine Frucht ist. Es ist so ähnlich wie, ich kann nicht sagen, ich bin extrem gut im Frieden stiften, aber ich flippe total aus und habe überhaupt keine Geduld. Sondern das Gesamtpaket ist die Frucht des Geistes. Das Wirken der Gaben des Heiligen Geistes ist einerseits also Gnadengaben. Und es bedeutet bei Gnadengaben, sie geschehen einfach. Bei der Frucht des Geistes ist es anders. Frucht, damit Frucht entstehen kann, da wird mir wahrscheinlich denn die Gärtner recht geben, muss Arbeit hinein investiert werden, ein Garten angelegt, gepflegt werden, gehegt werden. Ich komme später nochmal drauf zu. Wir wollen uns mal die Frucht des Geistes anschauen, Galater 5, ab Vers 22. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Wer genau gelesen hat, hat festgestellt, es waren 9 Dinge, die als Frucht des Geistes angesehen werden. Wir haben die Gnadengaben in Korinther 12 sind übrigens auch 9 Stück. als würde da auch ein geistlicher Zusammenhang da sein. Thomas von Aquin hat es so beschrieben: Für Wunder muss man beten, für Veränderung muss man arbeiten. Und das scheinen wir Christen manchmal überhaupt nicht gut zu differenzieren zu können. Und vor allem, ich wünschte mir manchmal so nach dem Motto: Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. So, ich würde gern dafür beten, aber ich muss dafür arbeiten. Für Gnadengaben, dass Gott eingreift und ein Wunder geschieht, dass Gott in prophetische Situationen hinein, dafür, das ist Gnade, das passiert einfach so. Aber dass eine Veränderung geschieht, dass ich langmütiger, barmherziger und so weiter, das passiert nicht aufgrund von, zack, es ist da, sondern dafür muss man arbeiten, für Veränderung muss man arbeiten. Wenn Gottes Geist in uns wirken darf, will er die Frucht des Geistes in uns hervorbringen. Und wenn wir versuchen, selbstbestimmt zu leben, das ist ein ganz wichtiger Begriff, der scheint auch durch die ganze Emanzipationsbewegung und durch die Gleichschaltung, hätte ich was gesagt, geht es immer darum, um dieses selbstbestimmt Leben, wird aber zwangsläufig die Frucht des Fleisches uns beherrschen. Galater beschreibt es, ich werde nicht weiter darauf eingehen, ich werde es mal erstmal nur so unkommentiert lesen. Galater 5, Vers 19, gebt dagegen eurer alten menschlichen Natur, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, zu Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Also, habt ihr schon mal bemerkt, um einen verwilderten Garten haben zu wollen, muss man nichts machen. Um als Ergebnis einen verwilderten Garten zu haben, musst du nichts unternehmen. Das geschieht einfach so. Das geschieht von selber. Unsere alte menschliche Natur hindert uns, die Person zu sein, wie Gott uns haben möchte. Wenn wir uns entscheiden, aber Gott zu vertrauen und in uns ihn wirken lassen, pflanzen wir einen Samen in unser Herz. Und das Herz ist der Ort, wo unser Charakter sich entwickeln und entfalten darf. Dankeschön, ich bin froh. Wenn irgendwann mal das Kratzen im Hals wieder weg ist. Also, wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen und ihn in uns wirken zu lassen, pflanzen wir einen Samen in unser Herz. Und das Herz ist der Ort, wo sich unser Charakter entwickelt. Wir können die Frucht selbst nicht wachsen lassen. Ja, was habe ich schon auch als Kind? Und dann haben wir in der Schule Watte, Wasser und dann Kressesamen ausgesät. Und ich bin da an dem Fensterbank gehangen und ich habe festgestellt, ich kann zwar die Umstände beeinflussen, aber ich kann nicht beeinflussen, dass die Kresse wächst und ich kann sie vor allem nicht ziehen. Oder wer einen Garten einsät und im Frühjahr dann einfach mal wieder auf eine schöne Wiese gehen muss, der muss abwarten, bis das gewachsen ist, was wir gesät haben. Und unser Herz ist so fruchtbar wie ein guter Mutterboden, aber auf einem guten Mutterboden wächst alles, egal was du säst, auch die nicht so guten Dinge. Und die Frage ist, für was geben wir unser Herz her, wo sich offensichtlich unser Charakter entwickelt? Säen wir den Samen also des Glaubens oder den Samen des Unglaubens bzw. des Zweifelns? Aus der Mathematik wissen wir, die beste und schönste und größte Zahl, die es gibt, mit 0 multipliziert, mal genommen, ergibt immer 0. Das ist total frustrierend. Da kannst du dir eine Zahl aussuchen und sagen, hey, stell dir mal vor, 583.270 mal 0 ergibt nicht die 583.000, sondern es ergibt 0. Selbst ein eindrucksvolles Talent ist umsonst, wenn der Charakter schwach und unreif ist, wenn wir nicht gelernt haben, damit und mit dem, was uns geschenkt ist, gut und gesund umzugehen. Und was sind wir am Staunen? Heute beim Radio, beim Autofahren habe ich Radio gehört, dass die Uschi Glas 75 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und von der hatten die Leute gesagt, obwohl sie so bekannt war und eigentlich wie keine andere deutsche Schauspielerin in den Wohnzimmern von Millionen von Deutschen zu Hause war, durch das Fernsehen, hat sie nie die Bodenhaftung verloren. Und wir ehren denn solche Menschen, was sie doch normal geblieben sind und was sie so trotz ihrem Talent eben nicht die Bodenhaftung verloren haben. Und das ist genauso im geistlichen Ding. Wenn ich talentiert bin und von Gott ausgestattet bin, angenommen mit gut predigen und ich mir da extrem viel drauf einbilde und charakterlich echt nicht gut umgehen kann, dann ist dieses Talent für nichts. Das ist genauso mit dem Musikalischen, mit dem Künstlerischen. Egal, was ich für Gott einsetzen könnte und mein Charakter ist nicht gefestigt, dann ist es nicht ein bisschen Segen, sondern es ist oftmals echt Unsegen. Das ist wirklich krass und erschreckend. Was Schmuck für den Körper ist, ist die Frucht des Geistes für den Charakter. In Psalm 96, Vers 9 heißt es, betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn die Welt. Und wir haben ein Lobpreislied, das haben wir früher öfters gesungen, wir kommen zu dir, als erlöste Schar stehen wir vor dir. Und mit heiligem Schmuck stehen wir vor dir und ich wusste, bis ich die Predigt vorbereitet habe, nicht, was der heilige Schmuck ist. Ist es jetzt eine Goldkette von einem Christen gemacht? Oder was ist denn der heilige Schmuck? Was ist das, worauf es ankommt, wenn wir mal vor Gott stehen? Was Schmuck für den Körper ist, ist die Frucht des Geistes für unseren Charakter. Ein wohlgeformter Charakter ist dieser Schmuck, das Wesen Gottes in uns sichtbar. Ich habe über Jahre, echt, ich muss sagen, ich habe in den letzten, also seit ich Christ bin, war ich ein großer Verfechter davon, dass es mir wichtig ist, dass ich ein authentisches Christsein lebe und dass Menschen doch gefälligst authentisch sein sollen. Und ich muss sagen, ich lag mit dieser Meinung falsch. Es ist nicht gut, authentisch zu sein. Wenn jemand nämlich einfach mies drauf ist und schlecht gelaunt ist und der kommt rein und versaut allen die Atmosphäre, dann ist der zwar authentisch, aber das ist total daneben. Authentizität im Negativen kann zum Schaden für Menschen sein. Was gibt es, Leute, die sagen, ich bin einfach eine ehrliche Haut, ich hau den Leuten meine Meinung um die Ohren. Das ist total daneben, das ist authentisch, aber es ist nicht segensreich. Ich habe den Begriff irgendwann mal ganz neu wahrgenommen, als ich frisch nach Babenhausen kam und mir der Bürgermeister von einem Menschen erzählt hat und so weiter. Bürgermeister Ruprecht und sagte, das ist echt ein integrer Mann. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Begriff, den benutze ich eigentlich nicht. Im Übrigen, den benutzt niemand mehr. In der Medienwelt interessiert keinen mehr Integrität. Einen integeren Charakter, einen in sich gefestigten, reifen Charakter. Jemand, der im positiven Sinne authentisch ist, integer ist. Ihr versteht mich richtig, mir ist es schon wichtig, dass wir ein authentisches Christsein im positiven Sinne leben. Aber nicht in der Authentizität, dass ich lebe da meine Schwächen echt aus, sondern dass wir integer sind und diese Integrität haben, um die Frucht des Geistes wirken zu lassen. Es geht mehr darum, anstatt authentisch zu sein, integer zu sein. Und interessant ist, in der Aufzählung der Frucht des Geistes beginnt Paulus mit der Liebe. Und da sind wir sowas von in und up to date und im Trend und weil frag, egal und wo und wie es läuft und so und TV und dann geht es darum, ey, so eigentlich geht es doch eigentlich nur um Liebe und um Harmonie und um und so, also da sind wir immer gut im Thema dabei. Paulus beginnt mit der Liebe. Und in Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Paulus sagt in der Stelle in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist, und dann beginnt er seine Aufzählung, das erste ist Liebe. Das ist das, was in uns quasi hervorkommen darf. Aber damit, jemand sagte mal bei einem Magier, also der so mit Kartentricks und so weiter, der sagte, das ist schon ein beeindruckender Kerl, der hat immer ein Ass im Ärmel. Und dann sagte derjenige, ja, aber um dieses Ass im Ärmel, aus dem Ärmel ziehen zu können, musst du es vorher reinmachen. Das, was aus uns herausfließen soll, das muss vorher hineingebracht werden oder in uns hineingepflanzt werden, als Samen in unser Herz. Und hier kommt dieser wahrscheinlich spannende Aspekt, wenn wir über den Charakter, über Integrität sprechen, über dieses Authentischsein im positiven Sinne, dass wir zuallererst, also wir könnten jetzt moralisch, könnte ich auf euch und mich allen draufdreschen und sagen, jetzt lass doch mal die Frucht des Geistes in dir hervorkommen, du solltest mehr Liebe und Geduld und so weiter. Und wir wären total frustriert und würden in den Spiegel gucken und sagen, ich schaff's aber nicht. Ich bin da nicht an dem Punkt. Also müssen wir jetzt wieder zur Quelle erstmal gehen und zu dem, wie Gott uns eigentlich sieht. Und in Römer 5, Vers 5, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Das ist so cool, wir werden in der Hoffnung auf Gott nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Also, hier kommen wieder die Gaben des Geistes. Dieses, was Gott hineingeschenkt hat, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Schon wieder erstmal ohne unser Zutun. Geschenkt, hineingepflanzt. Also, geht es darum, ihr Lieben, wenn ich erlaube, dass Gott in mich seine Liebe hineinpflanzen darf, wird was wachsen? 1. Korinther 13, Vers 1 wird sehr häufig und sehr gern bei Hochzeiten verwendet. Und das ist ja auch ein richtig interessanter Vers, weil damit schiebt Paulus ein Zwischenkapitel ein zwischen dem Kapitel 12 und 14, nämlich das 13. Kapitel, wo er erstmal bei 12 um die Gaben des Geistes, um die Aufgabe von Gemeinde und als Ganzes und in Einheit und dann auch von dem Sprachengebet und Prophetischen im 14. schiebt er im 13. Kapitel ein, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, wie wir sagen, die Sprachenrede geschenkt bekommen habe, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Nur nicht mal eine schöne Kirchenglocke, nur nicht mal ein wohlgeformtes Horn oder sonstiges Becken. Wieder, wenn ich das beste Talent habe und das mit null multipliziere, ist es für nichts. Für die Füße oder wie andere sagen, das kannst du in die Haare schmieren oder sonst irgendwie. Wenn ich also keine Liebe hätte. In Vers 13 heißt es, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten ist die Liebe. Und da drängt sich doch in uns die Frage auf, was für eine Liebe meint denn Paulus da? Oder meint Gott da? Meint er diese Liebe von Schmetterlingen im Bauch, dass wenn ich irgendwo hingehe in eine Veranstaltung und dann hoffe ich, dass ich jemanden sehe, weil wenn ich den sehe oder die Begegnung habe, dann geht es mir immer so rauf und runter und das ist ein total schönes Gefühl. Also so bei Dani und mir, das hat dann immer echt gekribbelt und dann war die Frage, setze ich mir den gleichen Tisch oder setze ich mir einen anderen Tisch? Schiel ich von der Seite rüber, meinte Paulus diese Liebe? Oder geht es hier um die erotische Liebe? Leider sind wir im Deutschen sehr eindimensional, weil wir so viele Dinge einfach nur mit Liebe definieren, wo im Hebräischen und im Griechischen ganz andere, vielschichtige Begriffe verwendet werden. Geht es hier um die erotische Liebe, um dieses Angezogensein, den Wunsch nach Vereinigung? Oder geht es banal um die Liebe von, na, und was isst du gerne? Magst du Pizza? Nein, ich mag Pizza nicht, ich liebe sie. Oder was lieben die Menschen nicht alles? Oh, ich liebe es, wenn Leute mich massieren. Ich liebe es, wenn was auch immer wir da quasi als Begrifflichkeit nehmen, meinte Gott diese Liebe? Gibt es ja dieses Reggae-Lied, wo es heißt, I don't like cricket, oh no, I love it. Ich habe noch nie das Spiel Cricket verstanden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das lieben kann. Naja, weil ich habe immer gedacht, Cricket. Nee, auf jeden Fall, Cricket ist es genauso. Ich verstehe das nicht. Also, das, was Paulus beschreibt, ist die, ihr wisst es wahrscheinlich alle, und jetzt sagt er, jetzt endlich sagt er es ist die Agape-Liebe. Es ist eine Liebe, die bedingungslos ist. Lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Also, eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wir haben es auch als Christen so leicht, dass wir von der bedingungslosen Liebe Gottes sprechen, aber leben, als wäre die Liebe Gottes an Bedingungen geknüpft. Das doch mal interessant, hä? Wir leben, als wäre das an Bedingungen geknüpft. Aber in Epheser 3, Vers 18 heißt es, so könnt ihr mit allen Gläubigen, ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Was diese Agape-Liebe bedeutet, dieses Ausmaß, also können wir das denn schon begreifen? So an, in der Breite, in der Länge, in der Höhe, in der Tiefe. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Es geht in diesem Vers, es geht um Begreifen und um Erkennen. Ich habe eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht. Und ich fand einerseits schon damals in der Schule so gerade Geometrie ein interessantes Fach. Und doch komme ich immer wieder an meine Grenzen, wenn ich dann eine Zeichnung, eine technische Zeichnung vor mir hatte und es hieß, stell das her. Und ich habe es nicht verstanden. Und wenn dann das Gleiche, das an der Zeichnung ist, mir aber einfach jemand als fertiges Teil gibt, und ich es in die Hand nehmen kann, und dann kann ich sagen, jetzt habe ich es begriffen. Ich begreife, was gemeint ist. Wäre jetzt ja auch hier ganz interessant, wie zeichnet man so einen Korb? Wenn ich den so zeichne, dann sehen wir nur einen Kreis. Wenn ich den so zeichne, dann sehen wir ein Trapez. Wenn ich denn so in der Schattierung bin, je nachdem, würden wir vielleicht in der Zeichnung nicht begreifen, um was es geht. Aber Paulus beschreibt hier in Epheser, dass wir die Liebe Gottes begreifen müssen. Das hat was mit zu tun, mit Ergreifen. Bei Kindern wissen wir das vor der, in den Entwicklungsphasen, irgendwann kommt dieses Begreifen dran, dann kommt die orale Phase und durchs Ohr, also in den Mund nehmen, begreifen sie es noch viel mehr. Es geht um Begreifen und Erkennen. Nicht selten fühlen sich Menschen von Gott distanziert und fragen ehrlich, aufrichtig: David, bei all dem Mist, den ich schon gemacht habe, kann ich einfach nicht glauben, dass Gott mich immer noch lieb hat. Vielleicht habt ihr Ähnliches selber schon mal in einer gewissen Lebenssituation echt seid gescheitert und eigentlich seid ihr daran nicht gescheitert, aber wir scheitern dann an dieser Infragestellung der Liebe Gottes für uns. Ich möchte es nochmal unterstreichen, wie Leute in Not, und wir können beliebige Dinge ausfüllen. Kam jetzt erst neulich in den Nachrichten, war doch überall das Bild von dem einen Mädchen, das verschwunden ist, 15-Jährige, und dann war jetzt ja der 27-jährige Schwager im Verdacht, der wahrscheinlich so halb soffen heimkam und sich also mutmaßlich über seine Nichte Schwägerin hergemacht hat und sie vielleicht dann entsorgt hat, damit es nicht rauskommt. Wenn jetzt jemand sowas täte, also ich unterstelle das ihm nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt ausgegangen ist, er ist offensichtlich auf freiem Fuß. Jetzt lass uns mal einfach mal diesen Gedankenspiel. So jemand kommt zu uns in die Seelsorge und er sagt denn David oder deinen Namen, sagt, bei dem, was ich angestellt habe und zwar ganze Familien zerstört habe, ein Leben zerstört habe, ganze das ist für alle nicht mehr dieselbe Situation. Ich weiß gar nicht, ob mich dein Gott noch lieben kann. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja klar ist die Liebe da, aber wie leicht sind wir in anderen Bereichen in unserem Leben an dem Punkt, wo wir gescheitert sind und dann diese Liebe Gottes anzweifeln und denken, ich hätte mich einfach präfer oder besser einbringen sollen, von mir hätte mehr kommen müssen, dann kann ich eigentlich in der Beziehung mit Gott okay sein. Merkt ihr die Spannung? Wir brauchen eine ganz krasse Erkenntnis. Und die sieht so aus. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, am Kreuz verreckt ist, auf die bis heute qualvollste Art und Weise, wie man einen Menschen nur hinrichten kann. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hing er nicht erfüllt mit Eros-Liebe zu den Menschen. Also in dem Wunsch einer erotischen Vereinigung. Er hing dort auch nicht in der Philia-Liebe, in dieser brüderlichen, wir mögen uns gegenseitig und wertschätzen, so wie gute Freunde es tun. Als Jesus da am Kreuz hing, verachtet von der Menge, misshandelt von den Machthabern. Warum haben sie ihn misshandelt? Weil sie es können und weil sie es damals konnten, weil niemand sie aufhalten konnte. Verraten von einem der engsten Wegbegleiter. Und verleugnet von seinem größten Hoffnungsträger. Als die Menschen Jesus anspuckten und verspotteten, hielt er sein Antlitz hin, um uns allen zu allen Zeiten Folgendes zu sagen: Ich habe mich festgelegt. Komme, was wolle, meine Liebe ist einseitig festgelegt. Sie basiert nicht auf dem, was du machst oder machen könntest oder was ich von dir erwarte. Sie basiert auf meine Entscheidung, dich zu lieben. Das ist der totale Hammer, das ist zum Ausflippen. Er merkt meine Begeisterung. Sorry, wenn ich euch anschreie. Ich predige mir, weil wie leicht stecken wir in dieser Gefahr drin, dass bei Banalitäten, wo wir es manchmal einfach verkackt haben, die Liebe Gottes anzweifeln. Und Jesus macht am Kreuz sichtbar und mit der allerletzten Konsequenz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Mich hat mal eigentlich gefühlt mein bester Kumpel auf dem Schulhof. Ja, irgendwas war, eins kam zum anderen und er wollte nur so tun, als wenn er mir so einen aus von der Nase runterholt und hat dann ist ihm doch rausgekommen und er ging mir hier wirklich so an die Backe ran. Er hat mich da voll angerotzt mit einem Grünen. Und ich weiß noch, wie ich da gestanden bin, gedemütigt, und ich war sowas von sprachlos. Und die Situation, die war so skurril. Und das war ihm selber in dem Moment, ich hatte bis heute, würde ich sagen, der hat es schon ein bisschen provoziert gehabt. In dem Moment, wo ich so sprachlos da gewesen bin, der hat mit seiner Jacke und seinem Pulli, ist er an mich ran, hat das runtergezogen, so bei sich ran, hat sich echt mehrfach entschuldigt. Und das hat mit mir schon was gemacht. Und das Spannende ist, dass wir in diesem Moment die Chance haben, Also, jetzt passiert, ist ja was passiert gegen mich. Und in meinem Herzen kann ich jetzt zulassen, dass Dinge wachsen, hochwachsen, dass ich 30 Jahre später diesem Mensch immer noch sauer bin für das, was er damals mir angetan hat. Und ich habe damals mich dafür entschieden, so blöd es war, und ich habe da noch nie viel drüber gesprochen, aber ich werde das nicht erlauben, dass es zwischen uns steht. Und wir konnten auch danach und in der Ausbildung und darüber hinaus, wir haben viel Zeit verbracht, wir haben wieder auch coole Zeit miteinander verbracht. Und ich habe echt gemerkt, ich war derjenige, der entscheiden musste, steht es zwischen uns oder nicht. Wir haben da nie mehr drüber gesprochen und er hat mich auch nie um Vergebung gebeten, außer an dieser Situation mit den Angehörigen, mit den Beistehenden, wo er so runtergezogen hat. Trägst du Verletzungen herum, wo du eigentlich sagst, das hat mich so verletzt und dem kann ich deswegen nicht vergeben? Was hast du da wachsen lassen? Was ist dabei, dich zu vergiften? Und während du dieses Gift permanent trinkst, sind wir überführt vom Heiligen Geist und haben dann das Gefühl von, mit meiner Haltung kann Gott mich nicht lieben, also distanziere ich mich hier gerade auch noch und auch noch und auch noch. Und auf einmal merke ich bin weg von den Menschen, weg von Gott. Jesus hat sich verachten, er hat sich misshandeln, er hat sich verraten, er hat sich leugnen und anspucken lassen und hat sich innerlich festgelegt und gesagt, es ist völlig egal, was die da draußen machen, meine Entscheidung steht fest, ich liebe sie und ich werde sie immer lieben, egal wie ihre Taten aussehen. Die Liebe ist einseitig festgelegt. Sie basiert nicht auf dem, was du machst oder machen könntest oder noch mehr machen könntest im Reich Gottes oder was von dir erwartet wird, sondern sie basiert auf die Entscheidung Jesu, dich und mich zu lieben. Und es gibt aber so eine Liste von Lügen, die wir glauben, um geliebt zu werden, müssen wir attraktiv aussehen, gut gekleidet sein, wohlriechend sein. Um geliebt zu werden, müssen wir im Leben erfolgreich sein. Um geliebt zu sein, müssen wir vermögend sein, Spendierhosen anhaben. Um geliebt zu sein, müssen wir gebildet sein. Schlaue Menschen kriegen Achtung. Und um geliebt zu sein, müssen wir Karriere machen. Was machst du so? Ah ja, ich bin übrigens auch schon an der zweiten Million, da es mit der ersten nichts geworden ist. Um geliebt zu sein, muss ich viel beten und Bibel lesen. Um geliebt zu sein, muss ich großzügig sein. Dieses, wenn du das, dann ich dir, das ist ein rein menschliches Konzept. Es ist überhaupt nicht göttlich. Es entspricht nicht dem Wesen Gottes mit dieser, wenn du das, dann ich dir, nicht heruntergebrochen auf die Frucht des Geistes, die anfängt bei der Liebe. Natürlich, und jetzt kommt Folgendes, ich kann meinem Kind sagen, meinen Kindern, eine schöne Mehrzahl sagen, ich kann meinen Kindern sagen, Kinder, wenn du nicht wartest an der Ampel, bis es grün ist, dann kann es sein, dass du Schaden nimmst. Und dann könnte mein Kind ganz empört sagen, das ist doch Erpressung. Das ist doch Erpressung. Also auf sowas lassen wir es gar nicht ein. Ich will doch ein selbstbestimmtes Leben. Kann ich das mit verschiedenen anderen Dingen ja so machen? Wenn du nicht dich regelmäßig wäschst und duscht, dann werden dich die Leute meiden. Das ist aber Erpressung. Das ist doch nicht... Merkt ihr auf einmal, es gibt so viele Dinge in der Bibel, wo Gott uns eigentlich sagt, ich meine das gar nicht als Erpressung, sondern das hilft dir für dein Leben. Aber die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, die Liebe Gottes, die er zu allen Menschen hat, die, und jetzt bin ich ganz krass, die Liebe Gottes, die auch einem Adolf Hitler galt, oder wen auch immer du als Diktator oder als Schlechter oder als Sonstiges, die Liebe Gottes, die Donald Trump erreicht, also die für ihn gilt, für einen Kim Jong-un und wie sie alle heißen, die Liebe Gottes von Drogenbarone, die Tausende von Menschen auf dem Gewissen haben, ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Das ist krass. Aber die Frucht des Geistes, die in uns wachsen darf, und heute, ihr seht es mir wahrscheinlich nach, dass ich nicht weitermache mit den anderen, kommen wir beim nächsten Mal weiter an die nächsten Aspekte der Frucht des Geistes. Heute geht es darum, dass wir zutiefst als Christen, auch als Christen erkennen, aber als Nichtchristen, dass wir wirklich nichts machen müssen und dass die Liebe Jesu, die er in unser Herz hineingibt und die er gerne hineinsäen möchte, dass wir unseren Glauben nicht auf Lügen basiert aufbauen und dass wir nicht die schönste Zahl aufgrund von einem nicht gefestigten Charakter mit Null multiplizieren und dadurch es für nichts ist. Wer aber von leckeren Früchten kosten möchte, muss in seinen Garten Arbeit hineinstecken. Und das soll so der Impuls, der Appell, der für Lust haben an mehr von dem Thema der Frucht des Geistes, der sagen, Leute, ich möchte, dass ihr von dem, was Gott in mich hineinpflanzt und ich auch wachsen lasse, kosten könnt. Und ich möchte, dass Menschen bei euch kosten können und satt werden. Und nicht, dass die Frucht des Fleisches uns übermannt, unseren Charakter verletzt und in Distanz zu Menschen, zu Gott bringt, sondern dass die Frucht des Geistes in uns mehr und mehr Raum bekommt. Ich möchte beten. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass wir bei dem Evangelium und auch gerade wenn es darum geht, Dinge in unserem Leben anzupacken, zu verändern, dass wir nicht mehr weiter authentisch sind, in egal welcher Unart, sondern dass wir mehr und mehr integer werden, wir eigentlich begreifen, dass wir es nicht aus uns heraus machen müssen und auch nicht, um dir zu gefallen. Deine Liebe für uns ist nicht an irgendeine Bedingung geknüpft. Ob für Christen oder Nicht-Christen. Und das, ich bete, dass es echt bei meinen Geschwistern und auch bei mir sich noch viel mehr im Herzen festsetzt als eine Wahrheit. Und aus dieser Wahrheit heraus wir bereit sind, in unserem Herz Arbeit hinein zu investieren. Arbeit, damit Früchte, eine Frucht des Geistes wachsen kann, die zum Segen wird für mich selber, für die Menschen in meinem Umfeld und genauso für meine Geschwister, dass in ihnen die Frucht des Geistes so wächst, dass andere sich dran laben und satt werden. Halleluja, Jesus, ich danke dir echt nicht nur für die Gaben des Geistes, ich danke dir für die Frucht des Geistes und dass es in uns wirklich jetzt hier etwas an Lust bewirkt. Nicht im Sinne von Eros und Philia, sondern in der Agape-Liebe noch mehr einzutauchen, diese bedingungslose Liebe von dir und dich auch als diesen Gott, der nicht in Bedingungen denkt, sondern in der absoluten Entscheidung nicht an eine Bedingung knüpft, uns seine Liebe schenkt. Jesu Namen, ich bete echt, dass dein Geist wirken darf, aber dass wir auch bereit sind, das Richtige sehen zu lassen und auch wachsen zu lassen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du vielleicht heute Abend hierher gekommen bist, gesagt, das klingt echt interessant, und wenn, so wie die Rahel am Anfang gesagt hat, genauso wenig wie jemand ein Auto wird, nur weil er in der Garage schläft, wirst du auch kein Hamburger, wenn du zu McDonald's gehst, und wirst du auch kein Christ, indem du in die Kirche oder Gemeinde gehst, sondern nur aufgrund von der persönlichen Entscheidung, dass ich diese Liebe, die nicht an eine Bedingung geknüpft ist, für mich persönlich annehme. Und wie können wir das annehmen? Das machen wir nicht in der Taufe, das machen wir auch nicht in anderen Dingen mit einer Mitgliedsaufnahme, sondern das machen wir aufgrund der persönlichen Entscheidung, ich möchte Jesus als meinen persönlichen Herrn und Retter annehmen, das in einem Gebet formulieren und von Herzen so meinen, dass wir sagen, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben, ich glaube daran, ich möchte mit dir leben. Das so formuliert, am besten mit jemandem zusammen, einfach der als Zeuge dabei ist, ist darin geschieht das Wunder des Christwerdens. Und diese Möglichkeit, das sollten wir, bevor wir vielleicht auch nachher gleich zum Kaffee trinken oder sonst so rübergehen, wäre doch mal cool, wenn wir miteinander im Gespräch sind und sagen, wie ist es eigentlich mit dir? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Bist du Christ? Oder versuchst du verzweifelt zum Auto zu werden, indem du in der Garage schläfst? Und so denkst du, wirst du Christ, indem du regelmäßig hier ins Gospelhaus kommst? Oder in eine andere Kirche? Lass uns doch mal diesen Augenblick genießen, indem wir hier vor Gottes Thron kommen.